Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Und wie immer zum Anfang, wie lief's bei dir? Woran hast du gearbeitet? Was steht auf deinem Plan?
Was steht auf meinem Plan? Also ich habe einen Artikel, einen technischen Artikel geschrieben, der müsste dann demnächst 2-3 Wochen bedeuten kann, erscheinen. Ansonsten so ein paar kleine Mini-Artikel für so ein paar Sachen bei mir halt, irgendwie Blog und andere Projekte. Und eine Mini-Kurzgeschichte habe ich geschrieben, die stelle ich heute dann in der Lesung auch gleich vor. Ja, ansonsten... Hättest du mich irgendwie vor ein paar Tagen gefragt, hätte ich gesagt, ich war furchtbar unproduktiv, aber dadurch, dass ich den etwas größeren Artikel jetzt fertig bekommen habe, kann ich sagen, dass ich mich doch sehr produktiv, ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft fühle. Ansonsten so schreibtechnisch gar nicht so viel mehr dann. Ich war bei der Eröffnung eines Antiquariats, was hier in der Gegend ist. Das ist, glaube ich, das größte Antiquariat Mecklenburg-Vorpommerns. Und das war sehr schön. Also ne, Musik, Bücher, Kuchen. Ich denke, das ist ja dann doch noch sehr autorenspezifisch, das Ganze.
Klingt gut, ja.
Und ich weiß nicht, hat mir auch nochmal so ein Gefühl gegeben für, ja, wie geil Schreiben eigentlich ist, weißt du? Also wie toll das ist, dass man halt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, kreativ zu sein. Was weiß ich, du kannst einen Film machen oder einen Podcast, ne? Das soll ja auch ganz en vogue sein, habe ich gehört.
Ach, wirklich?
Und ja, und ich finde aber immer, alles, was praktisch mehr ist als Schreiben, ist halt immer erstmal ein super Riesenaufwand. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie, du redest über deine Steampunk-Welt, schreibst du was drüber, ne? Wenn du das verfilmen müsstest, das wäre halt wesentlich ja schwieriger, geldintensiver etc. Und beim Schreiben brauche ich im besten Fall halt nur ein Papier und einen Stift und kann halt Welten erschaffen und ganze Universen. Und das finde ich halt, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nochmal sehr geflasht und begeistert, dieser Gedanke. Und ich würde sagen, der vergangene April dann war dann doch ein sehr inspirierender Monat vielleicht. Auch wenn ich dann vielleicht nicht so viel geschafft habe, wie ich vielleicht wollte, aber die Kurve geht nach oben.
Klingt gut. Muss ja auch nicht immer so viel schaffen, sondern manchmal braucht man ja einfach die Ruhe und den Input, um dann wieder Dinge schaffen zu können.
Ja, und wie war es bei dir? Was hat dein Schaffometer so gesagt?
Oh, es ist ganz kompliziert gerade. Ich habe jetzt endlich einen Therapieplatz bekommen und mein Therapeut meinte so, ja, ich muss jetzt ganz dringend erstmal an meiner Gesundheit arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt gerade erstmal alles andere zurückstellen. Ich habe tatsächlich diesen Monat, ich glaube, 5000 Wörter geschrieben insgesamt, also quasi nichts, und bin jetzt tatsächlich primär auf Aufarbeitung von meinen Problemen und all dem beschäftigt, und dementsprechend, ich krieg gerade nicht wirklich viel auf die Reihe, weil ich auch versuche jetzt gerade wieder mehr auf meinem Körper und meine Bedürfnisse zu hören. Das heißt, ich schlafe sehr, sehr viel, was mir tatsächlich sehr gut tut. Aber tatsächlich ansonsten passiert nichts. Auch wenn ich sagen muss, es klingt so, diese fast schon abwertend so, ich habe nichts geschafft, aber naja, ich glaube, heilen ist eigentlich an sich, beziehungsweise sich auf die Heilung zu konzentrieren, ist schon eine relativ große Sache. Ja. Ich habe jetzt jahrelang meine Bedürfnisse und sowas ignoriert und zurückgestellt, und das zeigt sich jetzt halt. Also ich habe, wie gesagt, nichts gemacht, aber es tat tatsächlich sehr gut. Ich habe jetzt wirklich auch einmal eine Woche Urlaub gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich Urlaub gemacht habe, und bin gerade bei meinen Eltern, die sind im Urlaub, und kümmere mich da um Haus und Hund und mache tatsächlich nichts anderes am Tag, als zu schlafen, mich um den Hund zu kümmern und vor allen Dingen auch mal wieder so ein bisschen Langeweile aushalten. Das ist so eine Sache, die ich irgendwann in den letzten Jahren verlernt habe, weil irgendwie ich dann erstmal mitbekommen habe, wie viel Input man eigentlich am Tag bekommt. Und wann war so das letzte Mal, dass man einfach nur da saß und den Moment genossen hat, ohne Musik, ohne irgendwie eine Serie, ohne Filme oder Hörbuch oder was auch immer, also ohne irgendwelchen Input, dass man einfach nur im Moment gelebt hat und einfach nur genau das wahrgenommen hat, was um einen rum ist, und die Gedanken spüren und nachzuforschen. Das ist teilweise sehr unangenehm, aber ich denke mal, gerade ein sehr wichtiger Schritt, ja, in Richtung, was auch immer dann am Ende dieses Tunnels ist. Aber es ist wirklich super anstrengend. Und wie gesagt, ich schlafe sehr viel, weil es ist super anstrengend alles.
Ja, das Ganze mit der Langeweile, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich weiß, dass man ja so früher als Kind, ich weiß, da gab es so Tage, wo man sich wirklich extremst gelangweilt hatte.
Ja.
Man hatte irgendwie eine Spielkonsole, das Super Nintendo, und man hatte irgendwie Zeitschriften und man hat sich so dermaßen gelangweilt. Aber es ist auch immer, finde ich, dann so eine Art, ja, vielleicht nicht zur Ruhe kommen, aber auch mal manchmal so eine Quelle der Inspiration. Und ja, und wenn du sagst, nur 5000 Wörter, ne, das ist dann irgendwie mein Satz, den ich vielleicht in anderthalb Monaten schaffe, ne?
Ja, aber mit dem Blick, dass ich eigentlich jeden Monat 50.000 schreiben wollte, bin ich halt sehr hinterher, und ich bin halt super hinterher in allen Plänen, die ich für dieses Jahr hatte. Aber da muss man dann einfach Prioritäten setzen, und ich würde halt einfach sagen, dass Heilung wichtiger ist, weil wenn es mir besser geht, kann ich vielleicht dann einfach auch irgendwann wieder schreiben und Dinge tun. Aber solange es mir halt nicht gut geht, muss ich halt ankämpfen gegen mich selber, und das ist halt auch nicht gut.
Nein, das ist richtig. Also dem sollte man auch immer Vorrang einräumen. Gesundheit, egal ob nun psychischer oder physischer Natur, ne, dass man da nicht über seine Gesundheit hinweggeht und irgendwie macht, ach, ich muss ja jetzt hier trotzdem. Ne, und ja, wenn ich halt mal, was weiß ich, dann irgendwann krank bin, 2 Wochen lang, dann bin ich halt krank, dann kann ich da halt nichts machen, dann ist das halt so. Oder ne, wenn es halt bei psychischen Geschichten ein bisschen länger dauert. Ja, das ist, glaube ich, Zeit, die man sich nehmen muss.
Ja, ist halt als Selbstständige super tricky. Aber das ist gerade auch irgendwie, also ist einer der Dinge, die ich jetzt gerade angehen muss, dass ich gucken muss, wie schaffe ich das trotzdem alles. Aber ja, wird schon.
Ja, und ja, so vielleicht auch gesund werden, und vielleicht hilft es ja da auch, Bücher zu lesen. Das kannst du uns ja dann gleich erzählen, weil wir wollen ja natürlich hier bei Bücherklang auch über Bücher reden, über aktuelle Bücher und andere Bücher, die wir vielleicht in unserer Vergangenheit gelesen haben. Und ich würde dich halt ja fragen, was ist denn das erste Buch, was du uns heute vorstellen möchtest?
Das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist That's Not My Name. Das ist ein Thriller, Krimi, irgendwas in die Richtung. Das Ende war schon ein bisschen, das hat mich sehr emotional fertig gemacht, aber ich mag solche Bücher. Es geht um, also es wird aus zwei Perspektiven erzählt. Die eine Perspektive ist eine junge Frau, um die, ich glaube, 17 Jahre alt, die ihr Gedächtnis verloren hat und mitten im Wald aufgewacht ist und jetzt halt dann wurde von der Polizei aufgegriffen und die wissen auch nicht so recht, was sie mit ihr anstellen sollen. Und dann kommt jemand, der behauptet, ihr Vater zu sein, und das wird dann überprüft und alles, und dann geht sie halt mit diesem Mann mit und versucht halt, sich in dieses Leben einzufügen, was sich nicht so ganz wirklich nach ihrem Leben anfühlt. Es sind so ein paar Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen, und ist halt schwierig, wenn man keine Erinnerungen hat, also die kommen dann ganz, ganz langsam zurück. Aber ja, es ist irgendwie alles ein bisschen fishy. Ich finde solche Geschichten so furchtbar, aber so gut, wenn einfach so eine Person, die hat Person ihre Gedanken, also ihre Erinnerung verloren hat und dann irgendwie in einem Leben plötzlich ist, naja. Und die zweite Perspektive ist von einem jungen Mann, auch um die 17, dessen Freundin verschwunden ist und er sich auf die Suche nach ihr macht und versucht, sie wiederzufinden, weil die Polizei geht davon aus, dass er seine Freundin umgebracht hat, und er weiß aber, das hat er nicht getan, und er ist der Einzige und auch der Hauptverdächtige, und er will das aber nicht auf sich sitzen lassen und sagt, wenn die Polizei den Täter, den Entführer, was auch immer, nicht sucht, dann tut er es halt. Und daraufhin macht er sich halt auf mit seinem besten Freund und noch der besten Freundin von seiner Freundin, und sie versuchen herauszufinden, was es mit ihrem Verschwinden auf sich hat. Und ja, die zwei Perspektiven werden dann so nebeneinander erzählt. Und das Ende ist anders, als man es erwartet, und deswegen hat es mich emotional ein bisschen sehr fertig gemacht, weil, ja, das Ding ist, ich will es eigentlich sagen, aber ich will halt auch nicht spoilern, falls es jemand noch lesen will, aber ich fand es halt ein sehr nettes Buch für so neben nebenbei mal, wenn man so Thriller-Krimi-mäßig Dinge mag. Man muss aber damit zurechtkommen, dass halt jemand seine Erinnerungen verloren hat. Und das finde ich zumindest meistens ein bisschen, also das kann sehr unangenehm sein, weil es irgendwie so eine tief in mir verankerte Angst ist. Ich weiß auch nicht warum, aber so eine gewisse Angst, dass man alle seine Erinnerungen verliert und dann einfach jemand kommt und sagt, hey, ich bin dein Vater oder dein was auch immer und man dann herausfindet, das stimmt gar nicht. Ja.
Ich habe auch schon so das Gefühl, wie dann die beiden Handlungsstränge zusammenkommen da irgendwie. Aber wenn du sagst, das Ende hat dich überrascht, das ist natürlich dann immer, möchte ich sagen, bei Büchern auch was Positives, wenn man dann ein Ende hat, was einen so überrascht und man ja gar nicht so, also dass es nicht so Schema F ist, sondern so, oh mein Gott, das habe ich jetzt ja überhaupt nicht erwartet. Als du sagtest, ja, Erinnerung verloren hat und plötzlich nicht mehr weiß, wer man ist, war mein erster Gedanke ganz unpassend, oh, ein ganz normaler Montag.
Ja, nee, nicht ganz, aber so ähnlich. Ja, es ist schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe das Gefühl, das ist zumindest so bei Horror-Thriller-mäßig, ist es öfters mal so, dass die Prämisse ist, dass jemand seine Erinnerungen verloren hat.
Ja, das ich weiß gar nicht, ob ich mal sowas gelesen habe, wo es halt darum ging, dass jemand wirklich die Erinnerung verloren hat. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, wo mir noch einfallen würde, ich bin dein Vater, war Luke Skywalker, ne? Aber der hatte seine Erinnerungen, obwohl, der konnte sich ja, naja, wer weiß.
Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung.
Ja, da sollten wir zurück zum Thema kommen. Was mich interessieren würde, ist das dann so ein bisschen auch in Richtung psychologischer Horror dann? Oder in welche Genre-mäßig geht das dann? Also außer, dass es halt so...
Also ich würde tatsächlich sagen, dass es so ein Krimi-Thriller ist, weil du hast da das verschwundene Mädchen beziehungsweise das Mädchen, das ohne Erinnerung aufgetaucht ist und dann halt versucht, das alle Puzzleteile zusammenzusetzen. Ich würde sagen, Horror ist es noch nicht. Also ich kann sehen, dass Leute das als Horror einordnen, aber ich würde sagen, also entweder ist es ein sehr, sehr, sehr seichter Horror oder es zählt nicht dazu. Weil klar, du hast halt super viel Anspannung, vor allen Dingen, wenn dann die Person, also die wird dann Mary genannt, herausfindet, dass das irgendwie nicht so sein kann, dass es vielleicht doch nicht ihr Vater ist, sind halt super oft so diese Gedanken so, was ist halt, also wer ist jetzt dieser Mann, warum sagt er, dass ich seine Tochter bin, was hat er vor und so, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen, es ist eher Thriller, es ist halt eher diese Anspannung da, als wirklich, dass das irgendwie in die Horrorrichtung geht.
Okay, also mehr so Richtung Thriller.
Ja, genau. Also ich kann auch mit der Einordnung völlig falsch liegen. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde das so einordnen.
Ich würde ja auch sagen, das musst du ja als Leser für dich einordnen und nicht nur, weil steht, das ist eine witzige Komödie, das musst du das ja nicht so empfinden.
Ja, das außerdem. Ich gucke nochmal, aber... Ja, Thriller, Suspense, Mystery, Psychologie, Fiction steht da, also kein Horror.
Okay.
So, und dann weg von Namen, Erinnerungen, keine Ahnung. Was hast du als erstes Buch für uns mitgebracht?
Ja, ich habe ein Buch von einem Autoren-Ehepaar. Das ist dann, glaube ich, so Autorenträume, dass man ein Autoren-Ehepaar ist. Und zwar von Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Die zählten damals zu den führenden Science-Fiction-Autoren der DDR. Ich glaube, Karl-Heinz Steinmüller ist mittlerweile auch angesehener Futurologe und sie war oder ist Diplom-Mathematikerin und er ist Diplom-Physiker und hat auch, glaube ich, noch einen Doktor in Philosophie. Und die haben halt relativ viel Science-Fiction in der DDR geschrieben und Andy Moon war auch wirklich so ein Buch, was dann auch sich wirklich innerhalb von Tagen ausverkauft hat. Und ja, worum geht's? Es geht halt um Kinder, die auf einem Schiff aufwachen und die werden von Ramas aufgezogen. Das sind so Roboter und später, also so Roboterammen sozusagen. Und später, wenn sie größer sind und dann das Schiff etwas mehr entdecken, so einen riesigen Naturpark, werden sie dann auch von Gurus, das sind andere Roboter, aufgezogen und die erziehen sie entsprechend. Und man lernt halt diese Kinder kennen und wie sie halt in ihr Erwachsensein hineinwachsen, wie sie im ersten Teil des Buches das Schiff kennenlernen, im zweiten Teil dann es stellt sich halt raus, dass sie ein Generationsraumschiff sind, bloß ohne Generationen, die sich halt da leben, sondern dass sie halt einfach ja auf dem Raumschiff ausgebrütet wurden und dann Generation für Generation halt in diesen Inkubatoren halt aufwächst und sie dann halt für sich ihr Ziel im Leben finden und halt überlegen müssen, was wollten die Schöpfer dieses Raumschiffes eigentlich von ihnen. Und wir dann später diesen Planeten, den sie da, zu dem sie dann hingeflogen sind, anfangen zu kolonisieren und da auch so auf Konflikte etc. stoßen. Grundsätzlich ist das Buch trotzdem relativ konfliktfrei, weil es ist halt eine Utopie. Es trägt ja auch den Titel An die Moon, eine Weltraumutopie, aber ich habe es irgendwie bis zur Hälfte des Buches nicht für voll genommen, dass es eine Utopie ist, sondern irgendwann so gemerkt, irgendwie fühle ich mich so gut beim Lesen. Ist das vielleicht eine Utopie? Das wurde jetzt halt nochmal vom Memoranda Verlag aufgelegt als E-Book. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, ein sehr, sehr schönes Buch. Man fühlt sich auch wirklich gut dabei, also dass man das auch entsprechend lesen kann. Und hinten, der Anhang ist relativ viel. Da wird nämlich über verschiedene Sachen dann noch geredet, nämlich so aus Sicht der Autoren aus der heutigen Zeit, wie es zum Beispiel ist mit der Zensur in der DDR, wie sie halt die bestimmte Dinge durchbekommen haben. Es war für mich wirklich eine sehr, sehr schöne, entspannte Literatur. Ist auch ein bisschen dicker gewesen, das Buch, wenn man das im Rahmen eines E-Books so sagen kann. Ja, also für mich ein wirklich sehr, sehr schönes Science-Fiction-Utopie-Buch. Und man könnte jetzt natürlich denken, okay, das Buch, ich glaube, ist aus den 80ern dann gewesen im Original, ist vielleicht jetzt schon irgendwie sehr schlecht gealtert, aber es liest sich erstaunlich gut. Also es ist nicht irgendwie so, dass man denkt, das ist jetzt irgendwie veraltet oder so, sondern es fühlt sich halt auch wie eine, ja, man könnte es auch als moderne Science-Fiction-Geschichte interpretieren, weil das doch sehr, sehr zeitlos alles geschrieben ist. Was vielleicht auch durch bestimmte Begriffe kommt, die da benutzt werden, die halt auch teilweise relativ alt sind, zum Beispiel das Totaloskop, so eine Art sehr immersive VR-Welt oder ein Gerät, um solche VR-Welten zu erleben, einfach der Begriff halt in der heutigen Zeit so nicht bekannt ist und er deshalb wieder ja frisch rüberkommt, was auch bei anderen Dingen der Fall ist. Also ein sehr, sehr schönes Buch, was ich wirklich empfehlen kann.
Wenn du sagst, es ist eine Utopie, heißt das ja, dass es an sich eine mehr oder weniger perfekte Welt ist. Was sind dann die Konflikte in dem Buch, die das am Laufen halten? Weil du hast ja selbst bei so cozy Romanen oder sowas, wo wenig Konfliktpotenzial ist, oder wenig Konflikt, hast du ja trotzdem Konflikte, weil es gibt ja trotzdem immer irgendwas, also den Plot, der das Buch am Laufen hält. Was ist das dann in diesem Fall?
Also ich glaube, das ist da viel. Erstmal dieses Schiff mit den Protagonisten entdecken. Was gibt's da für Dinger? Wo kommt dieses Schiff her? Dass man das halt Stück für Stück entdeckt, das hält einen sehr lange bei der Stange. Dann so im Mittelteil gibt's halt dann zwischen den unterschiedlichen Geschwisterngruppen halt, ich würde nicht sagen Rivalitäten, aber unterschiedliche Meinungen, wie halt bestimmte Dinge gemacht werden und da, wie das halt gelöst wird. Und das hat auch Dinge passieren, bei denen man sich denkt, wow, was ist da gerade passiert? Und es auch ein paar sehr, sehr gruselige Szenen gibt in dem Buch, die einen wirklich zum Nachdenken anregen. Also nicht, weil sie irgendwie horrormäßig monstergruselig sind, sondern weil sie so uns im innersten Menschsein vielleicht auch so berühren und man sich fragt, oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Und dann wirklich nochmal zurückblättert und das nochmal liest. Nicht, weil man es nicht verstanden hätte, sondern weil man einfach nochmal Zeit braucht zu reflektieren und sich denkt, wow, und da gibt es halt so ein paar Sachen, die dann sehr, sehr positiv spooky sind, über die man dann auch nachdenkt und überlegt. Und das ist schon an einigen Stellen sehr aufregend gewesen. Und gegen Ende gibt es dann auch nochmal so einen kleinen, Unsympathen, nenne ich es mal, wo man dann auch denkt, oh Gott, jetzt geht das alles furchtbar schief. Aber sich das dann auch sehr gesittet auflöst. Also man auch, glaube ich, viel dann mitnimmt aus dem Buch.
Das klingt sehr gut. Das klingt vor allen Dingen nach irgendwas, was man sehr gut lesen kann, wenn die Welt um einen drumherum brennt. So wie es in der aktuellen Situation ist, wo man dann einfach sagt, ja, es geht auch besser.
Ja, und was dann noch so eine Sache ist, ich möchte es mal negativ hervorheben, da sind halt relativ viele Anhänge drin. Das ist zwar schön, weil man da noch ein bisschen was erfährt, aber man denkt halt irgendwie, man ist jetzt auf Seite 400 von 500 und denkt sich, ach, da habe ich ja noch 100 Seiten vor mir, toll. Und dann ist man bei Seite 425 das Buch plötzlich zu Ende und dann kommen nur noch Anhänge. Und das ist dann für mich immer so ein bisschen plötzlich, ja. Ne, dass ich dann so denke, oh mein Gott, also ich möchte bitte so rote Marker drin haben, die mir anzeigen, jetzt kommen die letzten 100 Seiten. ja.
Ja, zumindest im Kindle kannst du dir das ja irgendwie anzeigen lassen, dass du das irgendwie, wie viel Zeit du noch in einem Kapitel hast, wie viele Seiten oder so. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das da alles funktioniert, aber ich verstehe das sehr. Das habe ich auch schon ein paar Mal, vor allen Dingen bei so älteren Büchern, also so fast schon Klassikern, dass du dann irgendwie noch gefühlt 100 Seiten Anhang hast. Und dann bist du so und du denkst so, ja, warum sagt das, dass ich hier noch 100 Seiten vor mir habe und plötzlich ist es vorbei.
Genau, das ist dann so. Man hat ja nicht mehr die Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass es vorbei ist. Ne?
Auf der anderen Seite, wenn der Anhang gut ist und da wirklich interessante Informationen oder sowas drin ist, dann lohnt sich das ja trotzdem auch. Ich muss tatsächlich sagen, ich lese mittlerweile sehr gerne Anhänge. Als doch früher und vor allen Dingen während meines Studiums habe ich das immer gehasst. Ich habe es gemacht, weil musste ja, aber...
Gut, zum nächsten Buch dann von deiner Seite. Ist da irgendwas drin von dem, was ich gerade in meinem Buch erzählt habe? Ist es vielleicht eine Utopie? Geht es um Menschen?
Es geht um Menschen, ja.
Faszinierend.
Ja, ich habe ein weiteres Buch von Fitzek gelesen, beziehungsweise nicht direkt, das ist Auris. Das ist nach einer Idee von Sebastian Fitzek, von Vincent Cliche. Und es geht um eine True-Crime-Podcasterin, die Verbrechen aufdeckt oder also beziehungsweise behandelt und auf einen Fall stößt, bei dem sie sagt, da passt irgendwas nicht, das ergibt irgendwie keinen Sinn und sich da ranhängt und es geht um ein, oh Gott, wie heißt das? Also jemand, der Stimmen analysieren kann, also so wie dein wie deine Stimme klingt, deine Stimmlage und so weiter und kann dadurch halt, bekommt dadurch mit, wenn zum Beispiel jemand lügt oder angespannt ist und so. Und der soll eine Obdachlose umgebracht haben und die Podcasterin ist der Meinung, da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht zusammen und fängt dann an, diesen Fall neu aufzurollen, also für sich selber erstmal, bevor sie in den Podcast halt veröffentlicht und trifft dann tatsächlich auch diesen Typen und das ist eine super interessante Konstellation, weil da dann auch noch in ihrer Vergangenheit Dinge passiert sind, die er dann anfängt zu analysieren und dann sie jemanden auf die Spur kommt, der ungerne entdeckt werden möchte und bekommt dann Drohanrufe, was dann der Analytiker wieder analysiert, worauf. Also es sind super spannende Verstrickungen in diesem Fall. Und dann wird tatsächlich auch noch ihr Halbbruder entführt. Und also es wird immer wilder und es ist immer quasi, du hast das Gefühl, dass es immer schlimmer wird, so von der Fallhöhe her. Und aber trotzdem irgendwie ist es super spannend gewesen. Also vermutlich gerade deswegen, weil am Ende super viel auf dem Spiel steht. Und ich muss sagen, das Ende war, ich glaube, es ist einfach, ich finde, das letzte Fitzek-Buch, was ich auch schon vorgestellt habe, fand ich auch das Ende ein bisschen kompliziert. Also weil dann irgendwie dreimal noch eine Wendung kommt und ich schon beim zweiten Mal nicht mehr mitgeschnitten habe. Das war jetzt hier ähnlich, dass dann noch irgendwie da noch eine Wendung kam. Aber diesmal hatte ich mehr das Gefühl, so dieses, warte, da kam jetzt die Auflösung, aber das stimmt irgendwas nicht. Wir haben doch hier am Anfang ein Detail bekommen, was nicht in diese Auflösung passt und dann kommt raus, okay, es ist doch nochmal anders und dann kommt es raus, okay, es ist nochmal, kommt noch eine Wendung und ich weiß nicht, ob das einfach an Fitzek liegt, dass er es sehr mag oder an Fitzek-Büchern, Geschichten, wie auch immer, dass am Ende so 15 Wendungen auf einmal kommen, so 15 Wendungen auf 50 Seiten gefühlt, aber ja, es war dieses Mal, an sich ganz okay, ganz, ganz gut nachvollziehbar. Und ich habe tatsächlich erst danach herausgefunden, dass es eine Reihe ist. Also ich dachte tatsächlich, dass es ein Einzelbuch ist, aber es gibt irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Teile davon. Ich würde aber sagen, man kann es an sich auch als abgeschlossenen Einzelteil lesen. Zumindest habe ich jetzt nicht wirklich das Bedürfnis, das weiterzulesen. Auch wenn im letzten Kapitel nochmal Fragen auf, beziehungsweise nochmal einen Plot-Twist gibt, der aufgeworfen wird, wo ich aber sage, okay, das ist, man kann da jetzt theoretisch reingehen und versuchen, da nochmal herauszufinden, was es damit auf sich hat. Aber ich finde das tatsächlich nicht wirklich nötig, weil ich dadurch Informationen gewonnen habe, die helfen, die Geschichte für mich abzuschließen.
Ich finde es ja schon mal irgendwie, weiß nicht, schräg, so nach einer Idee von. Weil das ist irgendwie, ich würde mal behaupten, als Autor hat man doch eigentlich genug Ideen. Warum muss ich jetzt nach Ideen von anderen Büchern schreiben, weißt du?
Das habe ich auch nicht, also das verstehe ich auch nicht ganz. Aber vielleicht sind die einfach so Best Buddies und der, also ich weiß tatsächlich nicht genau, wie involviert jetzt Sebastian Fitzek tatsächlich in das ganze Prozess ist, weil ich auch an manchen, ich habe auch irgendwo gelesen, dass er auch Kapitel selber geschrieben hat und dass sie sich quasi da ein bisschen abgewechselt haben, wer welches Kapitel schreibt. Aber das habe ich auf der offiziellen Fitzek-Seite nicht bestätigen können, ich weiß auch nicht. Also ich hätte genug Ideen, um mehrere Lebzeiten zu füllen. Und vielleicht ist auch einfach jemand, der sehr viel Spaß daran hat, Geschichten zu schreiben, aber das Gefühl hat, seine eigenen Geschichten oder seine eigenen Ideen sind nicht gut genug dafür, oder ich weiß es nicht, wie man auf die Idee kommt, von jemand anderem zu schreiben. Aber finde ich tatsächlich nicht so schlimm, weil es gibt ja auch so ganz viel so Ghostwriting und so. Und so ist es ja dann sehr offensichtlich. Das heißt, der Verlag hat trotzdem noch Fitzek als großen Namen dastehen und trotzdem ist es halt jemand anderes, der das schreibt.
Ja, so aus Sicht, dass man sagt, es ist eigentlich ein ghostgewritetes Buch, aber man wollte es halt nicht so verkaufen, weil alle sich dafür zu fein waren, finde ich das wieder, ist das eine interessante Herangehensweise, dass man einfach sagt, das ist nach einer Idee von und der hat es geschrieben, ne?
Ja.
Und im Idealfall vielleicht der neue Autor dann sozusagen noch so ein bisschen was von diesem großen Namen mitnimmt und dadurch seine eigene Karriere so ein bisschen pusht oder so, ne? Ansonsten, wie gesagt, ich glaube so der Storyteil der Geschichte hat mich jetzt nicht so mitgenommen, dass ich sage, boah, würde ich lesen wollen. Aber das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das Genre, da bin ich mir immer nicht sicher.
Ja, das ist tatsächlich, ich bin ja auch nur in dieses ganze Fitzek-Universum reingestolpert, weil ich dachte so, das ist einer der größten deutschen Autorinnen, die wir derzeit haben. Also ein bisschen, ich will ein bisschen dazu lesen, um den Hype zu verstehen und habe mir so ein paar rausgesucht. Ich will jetzt noch ein weiteres lesen und dann werde ich es wahrscheinlich auch auf sich beruhen lassen, weil es einfach auch nicht ganz mein Genre ist. Aber es ist nett. Einfach mal ein bisschen Klickerweiterung und so haben. Und Abwechslung hier im Podcast, damit wir nicht immer nur ein Genre jeder vorstellt. Ja, und welches Buch hast du uns noch mitgebracht? Was hast du noch gelesen?
Ja, mein nächstes Buch ist das Ministerium der Zeit. Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht sogar schon nach, keine Ahnung, Hardcore Science Fiction. Kommen wir gleich zu, wird nämlich ein bisschen anders sein. Ist geschrieben von Kaylaine Bradley. Und das ist eine Autorin, die wohnt in London und hat britisch-kambodschanische Abstammung. Das ist ja auch wichtig, weil es in ihrem Buch auch sehr viel thematisiert wird, auch so grundsätzlich so Marginalisierung und wie man sich damit fühlt, warum man bestimmte Stellen bekommt etc. Geht da alles so ein bisschen mit rein. Und es geht halt darum, dass sie, der Charakter, eine Frau, praktisch da in der Fremdsprachenabteilung eines Ministeriums arbeitet und sich dann halt auf einen Job bewirbt in einem anderen Ministerium mit einer entsprechenden Sicherheitsfreigabe und sie eigentlich gar nicht weiß, auf was sie sich da bewirbt. Und es sich dann herausstellt, dass sie sich beim Ministerium der Zeit beworben hat und da auch genommen wurde. Und dieses Ministerium, die haben halt eine Zeitmaschine entwickelt. Das wird auch gar nicht so am Anfang so irgendwie technisch darauf eingegangen oder so, sondern halt einfach als gegeben, ne? Also hingestellt. Die Physik dahinter ist dann auch egal. Es geht halt darum, sie haben halt Leute aus der Vergangenheit geholt, die halt irgendwo gestorben sind, wo sie halt wissen, ach was weiß ich, der und der ist da von der Klippe gefallen und war dann auf ewig verschollen, damit sie praktisch die Zeit nicht ändern. Und diese Leute haben sie dann praktisch in ein, ich würde sagen, etwas zukünftigeres London gesteckt und haben halt geguckt, ob diese Zeitreisen irgendwas mit ihnen machen, ob sie da irgendwie kaputt gehen durch. Und sie ist dann eine sogenannte Brücke, da gibt es auch ein schönes Zitat zu, was ich gleich mal vorlesen werde, die praktisch dann einen dieser Expats ja im 21. Jahrhundert halt begleitet und mit ihm zusammenlebt, um halt zu gucken, ist alles in Ordnung und praktisch sozusagen ja der Guide für das 21. Jahrhundert ist. Und zur Brücke sagte ich ja ein Zitat, und zwar, sie nannten uns Brücke. Vermutlich, weil persönliche Assistenz unter unserer Gehaltsstufe lag. Und sie hat dann halt Graham Gore als Expat bei sich. Das ist ein Commander der Royal Navy, der von 1809 bis 1847 ungefähr gelebt hat. Und den haben sie halt hergeholt, kurz bevor er gestorben ist. Und man hat dann halt so einmal die Frage, was ist denn mit diesem Ministerium? Was machen die da? Was passiert da? Was versuchen die da eigentlich wirklich rauszufinden? Und man hat natürlich auf der anderen Seite halt Leute aus der Vergangenheit, die natürlich auch ganz anders sind. Und da gibt's dann auch so ein schönes Zitat, als er dann halt das Fernsehen entdeckt, ne, und sie dann halt drüber reden und er sie dann fragt, Zitat, oder mit missgestalteten Monstrositäten, die Natur verspotten. Was? Sesamstraße, sagte er. Ne, also so sehr, auch sehr witzige Sachen und so, die im Buch dann vorkommen. Vom Schreibstil her sagen einige, dass es so ein bisschen, ja, sich etwas komplexer liest. Das ist mir auch aufgefallen, vor allem am Anfang und dann nochmal so Mittelteil. Aber ich habe mich irgendwie nicht davon abgeschreckt, dass ich das nicht lesen wollte, sondern das war in Ordnung. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen einfach der Schreibstil der Autorin. Ich sagte ja schon, es stehen so witzige Sachen da. Also sie erzählte dann auch, wie sie irgendwie, als sie noch nicht alt genug war, ein Pint Guinness bestellte, weil ihr Vater immer Guinness trank. Und dann sagte sie da im Buch, es schmeckte wie ein verdorbener Brühwürfel, aber ich bestellte jahrelang nichts anderes, weil ich beim ersten Mal bedient worden war und mein Glück nicht aufs Spiel setzen wollte. Und manchmal auch so tiefsinnigere Sachen. Da redet sie halt dann irgendwie über das Büro, wo halt so, ja, sie irgendwie Dinge preisgegeben hat. Und dann sagt sie so lakonisch dazu, im Büro und in der Liebe sollte man nie Dinge preisgeben, die den anderen dazu verlassen könnten, die Beziehung zu beenden, bevor man selbst dazu bereit ist. Das sind dann halt so Sätze, die bleiben irgendwie hängen und man denkt mal drüber nach. Oder auch so, ja, es kommt dann später, wo sie dann halt so für sich nochmal resümiert, das Leben besteht aus einer Reihe von zugeschlagenen Türen. Wir treffen jeden Tag unwiderrufliche Entscheidungen. Eine Verspätung von 12 Sekunden, ein Versprecher und plötzlich nimmt das Leben einen anderen Lauf. Und solche Sachen grundsätzlich, zum Ende möchte ich gar nicht so viel sagen. Das kann man, glaube ich, für sich unterschiedlich bewerten, ob man das dann mag oder nicht. Ich fand auf alle Fälle, dass das Buch ein sehr schönes Science-Fiction-Buch ist, wobei halt mehr so auf die zwischenmenschlichen Beziehungen dann gesetzt wird und die Geschichte darum sich halt entspannt, das eigentlich sehr, sehr schön ist. Also ich konnte mir unter dem Titel gar nichts vorstellen, ich habe es einfach gekauft, ne, weil es irgendwie interessant klang und ich mich dann auch so gefragt habe, das Buch ist ja von einer Frau, ob das Buch dann sozusagen nochmal vom Stil her beeinflusst hat oder ob ein Mann dann vielleicht da mehr so aufs Technische gegangen wäre oder ob das dann halt wieder nur so eine Vorstellung von Stereotypen ist, die man selbst hat und dass das am Ende vielleicht gar keine Rolle spielt. Und aber ich fand es auf alle Fälle sehr originell und sehr, sehr hervorstechend und ich würde es auf alle Fälle empfehlen.
Ich hänge immer noch gedanklich bei dem Zitat, was du vorgelesen hast, dass das Leben besteht aus einer Reihe von zugeschlagenen Türen. Ich komme darauf gerade nicht klar, weil, also ich bin ja sowieso eine Person, die sehr viel FOMO hat und ich glaube, das hat jetzt nochmal ein ganz neues Level an FOMO unlocked bei mir. Danke dafür. Nein, aber es klingt sehr spannend. Also es klingt auch sehr, sehr lustig.
Ja, es ist auch teilweise wirklich so lustige Szenen bei, ne? Oder wenn sie ihren Ex-Pat dann so ein bisschen anschmachtet in ihren Gedanken, ne? Und aber nicht auf so eine irgendwie klischeehafte Art und Weise, sondern irgendwie auf eine sehr, ich weiß gar nicht, erwachsen, subtil, lustige Art und Weise. Also es ist irgendwie sehr schön und es gibt halt auch andere Expat-Charaktere dann, die da mit drin sind. Und es ist wirklich witzig. Es ist auf anderen Sachen, es ist halt so manchmal so ein bisschen unterschwellig, bedrohlich. Auf alle Fälle eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, würde ich sagen. Und
klingt nach einer guten Mischung von vielen verschiedenen Dingen.
Was denkst du darüber, wenn Männer und Frauen Bücher schreiben, sind die dann unterschiedlich oder ist das mehr so das, was man so stereotyp drüber denkt?
Ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist es so ein bisschen stereotyp klischee-mäßig. Aber ich, auf der anderen Seite, es gibt ja meistens einen Grund, warum es ein Stereotyp gibt oder ein Klischee oder sowas. Ich denke, dass Frauen primär, also eher dazu tendieren, zum Beispiel emotionale Dinge zu schreiben, romantische und dann halt Männer eher zu anderen Dingen, zum Beispiel zur Technologie oder sowas tendieren. Das heißt aber nicht, dass es halt nicht Überschneidungen gibt und dass eine Frau nicht auch über Männerthemen quasi schreiben kann oder sich darauf konzentrieren kann. Also ich würde sagen, es ist an sich ein Stereotyp, es ist an sich ein Klischee, aber es ist begründet und ich bin jedes Mal aber auch so wieder so ein bisschen happy, wenn das aufgebrochen wird. Und ich sehe das tatsächlich gerade in der Buchbranche, dass es super viele Leute gibt, die diese Stereotypen und Klischees versuchen aufzubrechen. Und bei dem dann halt es einige, also ich kenne jetzt aus meiner Bubble einige Autorinnen, die Fantasy schreiben, die aber explizit zum Beispiel sagen, sie wollen kein Romantasy schreiben. Also es ist dann halt wirklich Fantasy ohne Romance-Plot oder sowas, um sich einfach auch gegen dieses Klischee zu stellen, dass Frauen nur Romance schreiben können und sowas. Also dementsprechend, ich glaube, beides ist gleichzeitig wahr.
Ja, ich glaube, wenn du so die Stereotypen ansprichst, dann ist es ja auch, dass das einfach durch die Gesellschaft Männer und Frauen vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen machen und man dadurch dann halt vielleicht auch aus bestimmten Erfahrungen einfach ausgeschlossen wird, egal ob jetzt Mann oder Frau oder und das sich natürlich dann auch in der Kunst irgendwo niederschlägt. Ja, damit sind wir mit unseren Büchern für heute soweit durch und wir haben ja dann immer noch eine Lesung und da habe ich mich dann so gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt so für unsere Lesung so alte Werke rauskramsen und manchmal denke ich dann so, ach, ich habe hier noch ein altes Werk etc. Will man das dann später noch veröffentlichen oder ist das einfach nur schlechter Schund, den man vor irgendwie 10 Jahren geschrieben hat? Und ich bin mir da mal so unsicher, ob man dann vielleicht später sagt, ach, das überarbeite ich nochmal und gebe das dann mal raus. Ne? Also man hat ja doch so ein bisschen so ein kleines Backlog von unveröffentlichten Werken. Wollte ich dich mal fragen, wie denkst du darüber?
Ich glaube, das ist super unterschiedlich. Also es kommt halt darauf an, ich habe halt zum Beispiel einige Bücher geschrieben für die Schublade, also einfach nur, um das Handwerk kennenzulernen, um mich ein bisschen auszuprobieren und sowas. Und da ist halt von Anfang an klar gewesen, dass ich das Buch nicht schreibe, um es zu veröffentlichen. Dementsprechend war der Anspruch auch gar nicht dafür da. Und die würde ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht veröffentlichen wollen, weil die zu überarbeiten extrem viel Zeit und Aufwand und Energie brauchen würden, die es, glaube ich, einfach nicht wert ist. Vor allen Dingen so die ersten Werke, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren so meine ersten Werke quasi nur Fanfictions. Ich habe es zwar damals nicht als solches benannt, aber wenn ich das heute lese, bin ich so, nee. Ich hatte tatsächlich jetzt hin und wieder mal, dass ich mit Leuten aus meiner Community mir den Spaß gemacht habe und in alte Werke reingelesen habe, also dass ich Dinge vorgelesen habe, um zu zeigen, wo ich angefangen habe und wie weit ich mich entwickelt habe. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Aber man muss jetzt aber auch sagen, ich bin ja jetzt so wirklich schreiben, mache ich ja auch erst seit 2017. Das heißt, ich habe noch nicht mal die 10 Jahre voll. Und veröffentlichen tue ich seit 2019. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel, was ich angesammelt hat, was ich nicht veröffentlicht habe, beziehungsweise, gut, ich habe die paar Projekte, die ich für die Schublade geschrieben habe, aber ich habe halt jetzt nicht so viele Werke, die ich irgendwie zwischendrin geschrieben habe und dann beschlossen habe, dass ich die nicht veröffentliche, sondern das meiste, was ich tatsächlich jetzt an unveröffentlichten Werken habe, die sind auch auf dem einen oder anderen Weg jetzt gerade in die Veröffentlichung. Ich glaube, dass ich habe jetzt gerade ein Buch, was ich, wenn alles gut geht, dieses Jahr noch veröffentliche. Das habe ich 2021 geschrieben und das ist schon relativ alt für meine Verhältnisse, weil wie gesagt, ich habe ja auch erst 2017 so richtig angefangen, viel zu schreiben. Vorher waren das ja eher so ein paar Versuche. Und deswegen, wenn man alte Werke findet und sagt, das ist eigentlich gut und das ist nicht viel an Überarbeitung, das es braucht, also beziehungsweise nicht mehr als jetzt andere Werke, dann kann man das, glaube ich, sehr gut einfach trotzdem noch überarbeiten und veröffentlichen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass man sich selber weiterentwickelt hat, dass das nicht mehr den eigenen Ansprüchen an Qualität entspricht, dass es einen Grund gab, dass man es damals dann nicht weiter überarbeitet und veröffentlicht hat. Man hat sich ja weiterentwickelt, dementsprechend muss es, glaube ich, nicht sein, dass man alte Werke veröffentlicht. Also kann man natürlich super gerne tun oder einfach so aus Spaß einfach mal ein bisschen reinlesen, ein bisschen draus vorlesen, um zu zeigen, dass wir alle mit nicht so guter Qualität begonnen haben. Wie siehst du das?
Ja, also um ein paar deiner Gedanken aufzugreifen. Also Fanfiction war bei mir nie so ein Thema. Einfach, ich weiß nicht, ich hatte schon früher so das Gefühl, das reizt mich überhaupt nicht, weil das ist halt nicht meine Geschichte dann, weißt du? Das gehört immer irgendwie jemand anderem, auch wenn ich dann natürlich die Fanfiction geschrieben hätte. Aber es ist halt nicht meins. Und ich glaube, da war bei mir wirklich immer schon so, ich wollte immer so originäre Geschichten schreiben. Und was so die alten Werke angeht, ich denke schon, da ist so Brauchbares dabei. Aber du hast ja dann da gleich das mit diesen eigenen Ansprüchen nachgeschoben. Und wenn ich so ein, zwei Sachen dann von früher lese, denke ich mir sehr, da kann man was draus machen. Aber das muss man dann halt überarbeiten, weil man dann vielleicht auch ganze Plotstränge halt über den Haufen werfen würde an der Stelle. Also für mich ist es so ein zweischneidiges Schwert, weil ich hier teilweise dann wirklich so wirklich komplette Rohentwürfe habe, bei denen ich es mir vielleicht nochmal überlegen würde. Aber man will ja dann auch irgendwie nicht, dass man mit dem vierten Buch dann irgendwie in Anführungszeichen schlechter wird, nur weil man beschlossen hat, sein Erstlings- oder Zweitlingswerk zu veröffentlichen und das, ich sag mal, in der Überarbeitung einfach nicht mehr gerade gebügelt bekommen hat.
Ja, das ist halt der nächste Punkt. Ich habe tatsächlich ein Buch, das ich irgendwie 2018 das erste Mal geschrieben habe. Und das habe ich jetzt schon 4-mal neu geschrieben, weil ich irgendwie alle paar Jahre wieder dazu zurückkomme und sage, das ist eigentlich voll gut und ich will das eigentlich unbedingt noch veröffentlichen. Und dann schreibe ich es nochmal neu, weil ich das Gefühl habe, ich kriege das jetzt nicht so gut. Also wenn ich das überarbeite, ist es mehr Aufwand, als wenn ich das jetzt einfach neu schreibe und überarbeite. Und jedes Mal, wenn ich das wieder neu geschrieben habe, fällt mir auf, so gut ist es eigentlich gar nicht und dann bleibt es halt wieder liegen. Ich glaube, ich habe jetzt, wie gesagt, irgendwie 4-mal habe ich das neu geschrieben und ja, sowas passiert halt auch. Und dann muss man, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt auch einfach ehrlich mit sich selber sein, was man will und was die Ansprüche sind und vielleicht dann auch einfach, was hilft. Vermutlich ist es auch einfach, ein paar Leute zu haben, die einem dann ganz ehrlich sagen, so hey, das Buch ist scheiße oder das und das funktioniert da nicht oder so, weil man dann daran ja auch wachsen kann.
Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und damit kommen wir dann auch jetzt zu unserer kleinen Lesung und da frage ich mich ja, was hast du uns denn aus deiner fürchterlichen Vergangenheit mitgebracht?
Es ist ein Buch, das will ich eigentlich unbedingt noch schreiben. Das ist wieder so ein, ich habe ein Kapitel geschrieben und dann nicht weiter, weil ich das Konzept in meinem Kopf hatte und das fand ich irgendwie toll. Und das Ding ist, es hat noch nicht mal einen Namen. Es heißt, in meinen Dateien heißt es nur irgendwas mit griechischen Göttern. Das ist tatsächlich der Titel. Aber ich kann ja einmal einfach mal kurz vorlesen. Ich hatte das erste Kapitel geschrieben und dann nicht weiter. Aber irgendwann schreibe ich das noch. Garantiert fertig. Von irgendwoher spielte Musik, doch es klang unrhythmisch. Grelle Lichter sprangen mir entgegen und ich fragte mich, wie irgendjemand länger als wenige Momente hier verweilen konnte, ohne durchzudrehen. Das musste ein schlechter Scherz sein. Ich konnte gar nicht erwarten, wieder nach Hause zurückzukehren. Es war ein wunderschöner Sommertag. Ich hatte Besseres zu tun, als in einer verschlafenen Großstadt zu sitzen. Derzeit fanden mindestens 3 Partys statt, bei denen ich lieber gewesen wäre. Doch nein, Zeus persönlich hatte mich herbestellt. Nur, dass er nicht auftauchen würde. Sicher hatte er mal wieder meinen Onkel Hermes instruiert und nun würde er mir erzählen, was der Big Boss mal wieder störte. Ein Ohr meines Hundes Spot zuckte. Er hob seinen Kopf schief an, dann legte er ihn wieder auf den kalten Fliesenboden. Langsam peitschte sein Schwanz auf den Boden. Ein Lächeln lief mir über die Lippen. Er war beinahe hier. Langsam schob ich meine Sonnenbrille ein kleines Stück nach unten. Der Blick einer jungen Frau in einem rosa Sommerkleid traf den meinen. Eine kleine Geste mit dem Zeigefinger und schon kam sie zu mir. Ihre Schritte waren steif, wie ferngesteuert. Hallo, sagte sie, und ich konnte ihre Verunsicherung spüren. Es war ein berauschendes Gefühl. Sei doch so gut, sagte ich langsam, damit sie jedes meiner Worte verstand, und schüttete der Person, die als nächstes durch diese Tür kommt, ein Getränk ins Gesicht und mach ihm eine Szene, weil er sich nicht gemeldet hat oder so. Ihre Unsicherheit verstärkte sich. Sie meinen? Was ich sagte. Ich hielt die Spannung, dann lehnte ich mich zur Seite und zog eine Drachme hervor. Heute war ich mal nett eingestellt. Die Frau nahm sie entgegen und verließ mich verdattert. Nicht, dass sie eine Wahl hätte, was nun passierte. Wie im Trance lief sie zu ihrem Tisch und nahm den Becher, der vor ihr stand. Dann führten sie ihre Schritte zur Tür. Kein Moment später, denn in dem Moment erklang das kleine Glöckchen erneut. »Du Mistkerl«, rief die Frau im Sommerkleid und schüttete dem verdutzten Mann ihr dunkles Getränk über das weiße Shirt. Sie redete immer weiter auf ihn ein, beschwerte sich darüber, dass er nicht angerufen hatte. Doch der Mann verdrehte nur die Augen, achtete nicht weiter auf sie und lief schnurstracks auf mich. Sein schiefes Grinsen war nur für den Bruchteil einer Sekunde verschwunden. »Toller Auftritt«, sagte er knapp und ignorierte Spot, der nun den Kopf hob. Langsam rappelte sich der Vierbeiner auf, schüttelte sich und legte den Kopf auf den Schoß des Neuankömmlings. Mein nächstes Lächeln war nur für ihn. »Wie sieht's aus?«, fragte ich und ließ meinen Kopf kreisen. Diese Welt war anstrengend. Aber ich war froh, dass mein Lieblingsonkel hier war. »Spann mich nicht auf die Folter, Hermes.« Bevor er antworten konnte, kam eine der Kellnerinnen und stellte mir eine Tasse vor mich auf den Tisch. Roch fantastisch nach einer Mischung aus Vanille, Erdbeeren und Kaffee. Im nächsten Moment machte sie sich bereits wieder auf den Weg. Ich wollte einen Schluck probieren, doch entschied mich dagegen. Also ließ ich nur meinen Zeigefinger über den Rand meiner Tasse fahren. »Du sitzt ziemlich in der Scheiße«, sagte er ruhig und lehnte sich über den Tisch. Mit einer schnellen Bewegung griff er nach meiner Tasse und trank einen Schluck daraus.
Es scheint so ein familiäres Götterding zu sein. Also es klingt alles so ein bisschen fast schon cozy, fand ich jetzt vom Gefühle.
Ja, also was als nächstes passiert, ist nicht mehr cozy, aber ja.
Okay, dann nennen wir es einen cozy Anfang.
Genau, ja genau, es ist irgendwie, also die Hauptperson ist eine Göttin, die lesende Person weiß halt nicht, von wem sie jetzt tatsächlich abstammt. Das ist eine der Dinge, die dann irgendwann im Laufe des Buches klar werden soll. Also sie weiß es, aber es ist halt, ja. Und sie hängt halt gerne mit ihrem Onkel ab, Hermes, und sie spielen sich gerne Streiche und sie spielen gerne anderen göttlichen Personen Streiche. Und die Hauptperson hat dann einmal Zeus einen Streich gespielt und das fand er nicht so lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Hast du auch was über Götter geschrieben?
Nicht in dem Sinne. Ich habe ja gesagt, ich habe eine kleine Mini-Kurzgeschichte geschrieben. Und die trägt den Titel »Der Ruf der Leere«. Nur noch ein Schritt, dann wäre es vorbei. L'appel de vide, wie es im Französischen so schön heißt. Der Ruf der Leere. So stand ich am Rand der Klippe, blickte in den Horizont, als mich der Ruf ereilte. Es war nicht der Wunsch, wirklich zu springen, vielmehr das Klammern an das Leben. Der Wunsch, die Kontrolle zu haben, über uns, das eigene Leben und vielleicht auch ein Stück weit die Welt. Aber alle drei waren wohl nur eine Illusion. Die existenzielle Erschütterung, als mich der Ruf durchfuhr, ich nach unten blickte, die Bewusstwerdung, dass es in meiner Macht lag, die Grenze zwischen Leben und Tod zu verschieben. Ein Schritt über diese eine dünne, unsichtbare Linie, ein Fall und dann ein Nichts. Für einen Moment fühlte ich mich bedeutungslos, fragil, aber dann erkannte ich Bedeutung in mir als Teil des bewussten Universums. Ein Schatten zog über meinen Rücken und mir wurde kalt. Noch vor wenigen Augenblicken genoss ich einfach den Ausblick, die Weite des Himmels, die Unendlichkeit der Möglichkeiten, das Wissen um die Liebe. Doch nun hing ich hier einer unerkannten Sehnsucht an. Doch dann erkannte ich, wie viel Leben in diesem einzigen Nichtschritt lag. Ich trat einen halben Schritt zurück, von außen kaum zu erkennen. Doch in mir war mir klar, ich hatte der Welt geantwortet. Nicht heute. Langsam drehte ich mich um. Dann ein Hauch von Bewegung. Ein Vogel vielleicht. Oder doch nur die Erinnerung an Berührung. Ich lebte. Und dieses Wissen wog plötzlich mehr als die Stille. »Du bist spät«, sagte ich zu ihr. Meine Stimme war leise, fast ein Hauch, aber sie schnitt durch die Dämmerung. Wir schwiegen gemeinsam. Das erste geteilte Schweigen seit langer Zeit. Kein Drängen, kein Fragen. Nur dieses stille Einverständnis zwischen zwei Menschen, die beide schon einmal nah an der Kante standen. »Hast du daran gedacht?«, fragte sie. »Ja«, erwiderte ich. »Und?« »Ich bin geblieben.« Und dann trat sie einen Schritt näher. Nur einen. Kein Drama, keine Umarmung. nur Nähe. Vielleicht, sagte sie, ist der Ruf der Leere nur der Ruf nach jemandem, der bleibt. Der Wind hatte nachgelassen, nur das Rauschen des Meeres blieb. Vielleicht war das alles, was wir wirklich wollten. Jemand, der bleibt. Nicht, um uns zu retten, sondern um mit uns zu stehen, wenn wir wanken.
Das ist voll schön. Ich suche gerade noch nach Worten. Ich finde das Konzept sehr spannend, weil manchmal sind es die Dinge, die wir nicht tun, die Bedeutung haben.
Ja, also ich weiß nicht, dieses Ruf der Leere, das kennt man ja vielleicht, ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Auto fährt und jetzt denkt, wenn ich jetzt rechts abbiege, falle ich von der Straße, ne? Und dass das halt erstaunlich viele Leute auch haben, ne? Also es ist jetzt nicht, dass man dann irgendwie denkt, ich will jetzt wirklich da die Klippe runterspringen, sondern dass das einfach so ein schräger Impuls ist, der einfach so kommt, ne?
Ja.
Das irgendwie mich dann sehr fasziniert hatte und ich unter anderem darum halt eine kleine Kurzgeschichte herumschreiben wollte.
Ja, auf jeden Fall sehr schön. Hat mich tief berührt.
Freut mich. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Episode von Bücherklang. Und ihr könnt uns gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone Age. T1H.net